Radio SRF.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Sanierungsfall 1. Der Stromkonzern Alpiq. Nun wird fast die Hälfte der Wasserkraft verkauft. Sanierungsfall 2. Die europäische Wirtschaft. Nun wird noch mehr Geld ins System gepumpt. Einmal IV, immer IV. Das muss nicht sein, schon gar nicht bei Jugendlichen. Wir stellen ein neues, ambitioniertes Integrationsprojekt aus dem Kanton Schwyz vor und die treibende Kraft dahinter, Thomas Holzgang.
Das möchte ich im Prinzip im Kanton Schwyz implementieren, dass es eine Wahlmöglichkeit für den Jugendlichen gibt zwischen geschütztem Arbeitsplatz und ersten Arbeitsmarkt.
Das hilft den Betroffenen und entlastet die Steuerzahler. Unser Schwerpunkt zur beruflichen Integration von behinderten Jugendlichen heute im Trend. Am Mikrofon ist Ivan Lieberherr. Bereits von einem Grounding war diese Woche die Rede mit Blick auf den Stromkonzern Alpiq. Der will nämlich gleich die Hälfte seines Geschäfts mit Wasserkraftwerken abstoßen. Klaus Bonanomi mit den Einzelheiten.
Möchten Sie die Grand Dixence kaufen, die höchste Staumauer der Schweiz, oder das Flusskraftwerk von Ruppoldingen an der Aare? Dann melden Sie sich beim Energiekonzern Alpiq, denn dieser will die in seinem Besitz befindlichen Wasserkraftwerke verkaufen. Zwar nicht vollständig, aber mit bis zu 49% können sich Interessenten beteiligen. Denn Alpiq braucht dringend flüssiges Geld, wie Konzernchefin Jasmin Steiblin diese Woche erklärte.
Die Großhandelspreise haben sich nahezu halbiert und zusätzlich haben wir den starken Schweizer Franken. Wir haben in den letzten Monaten sämtliche Optionen geprüft und haben uns dazu entschlossen, das Portfolio bis zu 49% zu öffnen.
Die tiefen Strompreise haben mehrere Ursachen. Die flaue Konjunktur in Europa drückt auf die Nachfrage. Der tiefe Ölpreis verbilligt den Strom aus fossilen Kraftwerken. Und hinzu kommt das zunehmende Angebot an Solar- und Windstrom. Und unter diesem Überangebot leidet die gesamte Branche, sagt der Energieexperte Rolf Wüstenhagen von der Uni St. Gallen.
Es ist einerseits ein Problem nicht nur der Wasserkraft, sondern wirklich aller Stromproduzenten, dass es dieses Überangebot gibt. Wie im Ölmarkt, wo in der OPEC auch alle unter zu viel Produktion leiden. Andererseits gibt es aber auch Alpiq-spezifische Faktoren. Alpiq hat im Unterschied zu anderen Stromversorgern keine Endkunden, sondern hat das Risiko dieser tiefen Großhandelspreise.
Das heißt, Alpiq ist den Marktschwankungen besonders stark ausgesetzt. Im letzten Jahr resultierte ein Verlust von über 800 Millionen Franken.
Allzu lang kann man auf diese Art und Weise nicht mehr weiter wirtschaften. Und deswegen sucht man sich jetzt andere Investoren, die einen längeren Atem haben, wie zum Beispiel andere Energieversorger oder auch Pensionskassen, die die Durststrecke, bis die Wasserkraft wieder Geld verdient, überwinden können.
Durststrecke nennt es Wüstenhagen. Jürg Buri von der Schweizerischen Energiestiftung wählt ein anderes Bild.
Wenn Ihnen das Wasser bis zum Hals steht, dann müssen Sie neues Geld beschaffen und das tun Sie, indem Sie Ihre wertvollsten Kraftwerke verkaufen.
Und das seien eben die Wasserkraftwerke.
Die Wasserkraft hat eine goldene Zukunft vor sich. Es ist eine erneuerbare Energieproduktionsform, die keine Angst haben muss vor irgendwelchen Umweltabgaben. Mit Wasserkraft wird man in Zukunft Geld verdienen,
sagt Jürg Buri von der Energiestiftung. Und auch Alpiq hofft auf langfristig denkende Investoren, die an die goldene Zukunft der Wasserkraft glauben.
Der Stromkonzern Alpiq macht also seine Wasserkraft zu Geld, indem er sie verkauft. Klaus Ammann ist bei uns auf der Wirtschaftsredaktion der Experte für Energiethemen. Ich habe ihn gefragt, ist das eine Verzweiflungstat?
Ja, ich glaube, das ist wirklich nicht übertrieben, das sozusagen, denn Alpiq verscherbelt damit ihr Tafelsilber. Auch wenn Wasserkraftwerke heute nicht wirklich rentabel sind, so ist das doch einerseits das Kerngeschäft seit über 100 Jahren von Alpiq und andererseits ist es ein wichtiger Pfeiler der Energiestrategie. Diese Wasserkraftwerke werden mit Bestimmtheit wieder rentabel werden. Die Frage ist nur, wann. Deshalb gehen die meisten Beobachter auch davon aus, dass Alpiq keine Mühe haben wird, Käufer zu finden für diese Anteile. Aber Alpiq braucht eben einfach unbedingt Geld. Das Eigenkapital des Unternehmens ist richtiggehend dahingeschmolzen in den letzten Jahren.
Weshalb hat Alpiq denn derart große Geldprobleme? Hat man es denn in den guten Zeiten verpasst, um für schlechte Zeiten vorzusorgen?
Ich glaube, man hat tatsächlich nicht mit dem Szenario gerechnet, das jetzt eingetroffen ist. Man hat nicht gespart für den Fall, dass Wasserkraft einmal nicht mehr rentieren könnte. Im Gegenteil, man hat sogar massiv investiert in den Ausbau, in den Bau von Pumpspeicherkraftwerken, viel Geld ausgegeben, das jetzt eben keine Rendite bringt. Das Schlimmste ist, weil die Strompreise so tief sind, haben diese Kraftwerke massiv an Wert verloren. Alpiq musste in den letzten 4 Jahren fast 3 Milliarden Franken abschreiben.
Steht die Alpiq denn allein da mit ihren Geldsorgen oder sind auch die Axpo und die Berner BKW in Schieflage?
Da muss man unterscheiden. Axpo steht ähnlich schlecht da. Axpo hat noch ein bisschen mehr Eigenkapital als Alpiq, aber auch das schmilzt weg. Das Problem sowohl von Axpo als auch Alpiq ist, dass die beiden den Strom nur auf dem freien Teil des Strommarktes verkaufen können. Sie haben keinen direkten Zugang zu den Privatkunden, denen man die Gestehungskosten des Stroms verrechnen kann. Und genau hier liegt einer der großen Vorteile der BKW. Sie kann eben einen großen Teil des Stroms zu Gestehungskosten verkaufen. In den Versorgungsregionen der BKW ist deshalb der Strom auch deutlich teurer als in anderen Regionen der Schweiz. Und deshalb schreibt die BKW ansprechende Zahlen, aber natürlich auch nicht mehr solche wie in den großen Jahren der Stromproduktion.
Die Wasserkraftwerke, die nicht rentieren derzeit, sie sind nur ein Problem der Energiebranche. Auch die Atomkraftwerke bereiten ihr Sorgen, finanzielle Sorgen. Weshalb eigentlich?
Auch da liegen die Ausgaben für die Produktion deutlich über den Einnahmen, die auf dem Markt erzielt werden können. Das lohnt sich einfach nicht. Kommt dazu, dass allgemein damit gerechnet wird, dass die Kosten für den Betrieb, aber dann auch für die Stilllegung der Kernkraftwerke und für die Entsorgung des Abfalls durch immer wieder neue, strengere Auflagen in Zukunft noch deutlich steigen werden.
Die Alpiq hat nun sogar eine staatliche Auffanggesellschaft für Atomkraftwerke vorgeschlagen. Welche Überlegung steckt dahinter, zumal die Stromkonzerne ja heute schon weitgehend im Staatsbesitz sind?
Also für AKW-Beteiligungen findet man heute eben keine Käufer mehr. Anders als bei der Wasserkraft ist es ja da völlig unwahrscheinlich, dass irgendwann noch einmal Geld verdient werden kann, bevor diese Kraftwerke abgeschaltet werden. Und weil eben auf dem freien Markt kein Geld mehr zu holen ist, ist die Überlegung von Alpiq-Seiten da, dass man diese Kraftwerke in eine staatliche Auffanggesellschaft auslagern könnte. Und damit sich das Unternehmen mit dem gesunden Teil dann wieder neu ausrichten könnte. Die politische Linke begrüßt diese Idee grundsätzlich, weil sie hofft, dass so die AKWs eben schneller abgeschaltet werden können unter staatlicher Kontrolle. Die Gegner wollen das natürlich verhindern. Sie sagen, die Kantone, die als Aktionäre lang sehr viel Geld verdient hätten, müssten nun auch selber die Probleme lösen. Kurz, man kann sagen, es kommen auf jeden Fall größere Brocken auf die Steuerzahler zu. Es ist nur die Frage, wie diese verteilt werden. Entweder zahlen vor allem die Steuerzahler in den Eigentümerkantonen der Energiekonzerne oder es zahlen eben schweizweit alle.
Trend.
Börsenhändler, Finanzanalysten, Investoren, alle hat er sie überrascht. Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank. Seine Medizin für die kränkelnde europäische Wirtschaft hat bislang zwar nicht gewirkt, dessen ungeachtet erhöht er nun die Dosis. Evelyn Kobler.
Viel hat man erwartet, noch mehr hat Draghi geliefert. In etwa so ließen sich die Entscheide der Europäischen Zentralbank EZB diese Woche zusammenfassen. Mario Draghis Ziel, er will die Konjunktur in Europa endlich ankurbeln und die Jahresteuerung, die in der Eurozone jüngst wieder ins Minus gedreht hat, endlich anheben. Die Leitzinsen werden auf Null gesenkt, die Negativzinsen für Banken verschärft, die milliardenschweren Anleihenkäufe ausgeweitet und die Banken mit noch mehr billigem Geld versorgt. Ein eindrücklicher Strauß an Maßnahmen. Draghi begründet ihn damit, dass sich die Situation in den letzten Wochen und Monaten deutlich verschlechtert habe. Die Weltkonjunktur schwächelt, das bremst auch Europa. Der Italiener, der seit Ende 2011 die EZB führt, will die Kreditvergabe forcieren. Erst wenn Firmen wieder investieren in Fabriken, Produkte und Arbeitsplätze, kommt die Konjunktur in der Eurozone in die Gänge, so seine Hoffnung. Bisher hat das nicht geklappt. Mit der jüngsten Offensive der europäischen Währungshüter soll sich das jetzt bessern. Ökonomen kommentieren Draghis neueste Ankündigungen mit martialischen Begriffen. Draghi packt die Bazooka aus, heißt es etwa. Oder Draghi fährt schweres geldpolitisches Geschütz auf. Die Finanzmärkte haben anfänglich denn auch positiv auf die angekündigte zusätzliche Geldschwemme reagiert. Die Börsen haben zugelegt, der Euro hat sich plangemäß abgeschwächt. Doch diese Reaktion war nur von kurzer Dauer. Die Finanzmärkte sind vor allem über folgende Aussage Draghis gestolpert. Die EZB habe die Negativzinsen zwar noch einmal verschärft, aber sie könne die Zinsen nicht beliebig tief weiter ins Minus drücken, sagte Draghi.
Does it mean that any negative rate will be positive? Does it mean that we can go as negative as we want without having any consequence on the banking system? The answer is no.
Damit ließ Draghi durchblicken, dass zumindest in Sachen Zinsen sein Arsenal allmählich ausgeschöpft ist. Verfehlt seine Bazooka die gewünschte Wirkung auch dieses Mal, wird er sich etwas Neues einfallen lassen müssen.
Behinderte Jugendliche sollen die Wahl haben, entweder eine Lehrstelle in einem Unternehmen oder eine Ausbildung in einer geschützten Werkstatt. Das ist das Ziel eines Integrationsprojekts im Kanton Schwyz, das wir Ihnen vorstellen, gleich nach weiteren wichtigen Wirtschaftsmeldungen im Überblick.
Trend, Kurznachrichten.
Nochmals Evelyn Kobler.
Die Post hat im letzten Jahr zwar mehr Gewinn gemacht, aber der Umsatz ging zurück. Es werden immer weniger adressierte Briefe verschickt. Aber auch in anderen Geschäftszweigen wird der einstige Monopolist inzwischen von privater Konkurrenz bedrängt, etwa beim Versand von Paketen. Postchefin Susanne Ruoff will der Konkurrenz das Feld aber nicht kampflos überlassen.
Die Schweizerische Post wird hier natürlich ihre Zugangspunkte weiter ausbauen, an den Bahnhöfen, dort wo die Menschen sind, digital, physisch. Das werden wir massiv weitertreiben, um eben auch ein attraktiver Platz für unsere Schweizer Post in der Zukunft zu sein.
Mit Problemen kämpft auch Sulzer. Der Industriekonzern schließt eine Fabrik in Winterthur. 90 Personen verlieren ihre Stelle. Sprecher Matthias Hochuhli erklärt den unerfreulichen Entscheid wie folgt.
Sulzer leidet unter dem teuren Ölpreis, rund 50% vom Umsatz, macht Sulzer im Öl- und Gasgeschäft. Er ist aber auch der steigende globale Wettbewerb, der starke Schweizer Franken und damit auch die hohen Produktionskosten in der Schweiz verantwortlich dafür, dass wir den Standort in Oberwinterthur schliessen müssen.
Anders sieht es bei Dotikon aus. Das Chemieunternehmen beliefert die pharmazeutische Industrie mit Zwischenprodukten und Wirkstoffen und profitiert von einer regen Nachfrage. Das sagt Firmenchef Markus Blocher.
Wir haben viele neue Projekte in der Vergangenheit akquiriert. Einige von diesen haben jetzt die Marktzulassung erlangt und sind im Wachstum und ziehen mit sich eine höhere Nachfrage nach Kapazitäten, denen wir mit dem Investition und Ausbau gerecht werden.
Ziel ist, 100 Millionen Franken zu investieren und 100 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz ist im Februar leicht zurückgegangen auf noch gut 161.000 Personen. Der zuständige Ökonom des Bundes, Boris Zürcher, warnt aber vor zu viel Freude.
Der Rückgang, den wir in diesem Monat hatten, war ausschließlich saisonal bedingt. Ohne Saisoneffekte wäre die Arbeitslosenzahl um etwa 550 Personen gestiegen.
Sprich, immer im Frühling braucht es wieder mehr Leute auf dem Bau. Entsprechend dürfte die Arbeitslosenquote in den nächsten Monaten noch weiter sinken. Im Herbst könnte sie dann allerdings wieder steigen. Sunrise bekommt gleich zwei neue Chefs. Peter Kurer, der ehemalige UBS-Verwaltungsratspräsident, soll künftig den Sunrise-Verwaltungsrat führen. Zudem wurde Olaf Swanty überraschend zum neuen Chef ernannt. Der gebürtige Holländer Swanty ist ein alter Fuchs im Telekom-Geschäft und ist seit 1994 mit einigen Unterbrüchen in der Schweiz wohnhaft.
Trend, Thema.
Eine passende Lehrstelle finden – das ist für viele Jugendliche nicht ganz einfach, ganz generell. Besonders schwierig ist es für Jugendliche mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. Sie können das Anforderungsprofil eines Unternehmens kaum erfüllen. Damit sie es trotzdem schaffen, dazu braucht es einen Zusatzeffort. Mein Kollege Andi Lüscher ist auf ein neues Projekt im Kanton Schwyz gestoßen, wo eben dieser Zusatzeffort geleistet wird. Die dortige IV-Stelle hat sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Jeder Jugendliche, der will, soll eine Ausbildung in der Wirtschaft absolvieren können, anstatt in einer geschützten Werkstatt. Das erhöht die soziale Integration der Betroffenen und entlastet erst noch die Steuerzahler.
Treibende Kraft dieses Integrationsprojekts ist Thomas Holzgang, Berufsberater bei der IV-Stelle Schwyz. 52, gross mit Glatze. Seine Klienten sitzen im Rollstuhl, sind autistisch, hyperaktiv oder leiden unter einer Depression. Sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren, ist eine große Herausforderung. Heute sei die Integrationspraxis zwar schon viel besser als früher, sagt Holzgang. Trotzdem fehlt ihm etwas ganz Entscheidendes.
Die Berufswahlmöglichkeit, wirklich, dass sich ein Jugendlicher kann entscheiden, geschützter Arbeitsplatz für die Ausbildung oder erster Arbeitsmarkt. Dass man von einer freien Berufswahl auch sprechen kann. Nicht einfach, jetzt ganz salopp gesagt, dass man den Platz nehmen muss, der in einer Institution noch frei ist.
Er sagt ganz offen und direkt, heute arbeiten zu viele junge Frauen und Männer in einer geschützten Werkstatt, obwohl sie durchaus fähig und motiviert wären, als Kassiererin, Hausabwart, Büro- oder Fabrikangestellter auf dem freien Arbeitsmarkt zu arbeiten. Warum ist das so?
Es ist ein Sicherheitsdenken der Eltern, dass sie denken, ja, im geschützten Rahmen, da ist er wirklich gut aufgehoben.
Für das Sicherheitsdenken der Eltern hat Thomas Holzgang Verständnis, denn es braucht eine gehörige Portion Mut, den unbequemeren Weg zu gehen. Schafft mein Kind das? Gibt es überhaupt eine Arbeitsstelle, bei der unser Sohn, unsere Tochter weder über- noch unterfordert ist? Und wen kann ich um Hilfe bitten? An diesem Punkt wird der Berufsberater selbstkritisch. Damit die Eltern Antworten auf diese Fragen finden, müssen die Kantone und insbesondere die IV-Stellen mehr tun als heute.
Es gibt Kantone, die so tröpfchenweise wieder mal irgendetwas versuchen, aber es ist noch nicht institutionalisiert und das möchte ich im Kanton Schweiz implementieren.
Seine Idee klingt simpel. Jeder Jugendliche, der motiviert ist, soll die Möglichkeit haben, seine Lehre oder praktische Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt zu absolvieren. Egal, welche Beeinträchtigungen da sind, egal ob Regelschülerin oder Sonderschüler. Seit diesem Jahr können Schweizer Jugendliche an diesem Projekt teilnehmen. Alles fängt mit einer persönlichen Zukunftsplanung an. Wir haben Thomas Holzgang bei einer solchen Sitzung begleitet.
Nur ganz kurz, zwei, drei Sachen, was eigentlich so eine persönliche Zukunftsplanung ist.
Thomas Holzgang hat für die Zukunftsplanung von Larissa eingeladen. Larissa ist 15 Jahre alt, ein aufgestelltes, etwas schüchternes, blondes Mädchen. Sie hat seit Geburt eine Muskelschwäche mit dem Namen myotone Dystrophie. Man sieht es an ihrem Gang, Larissa ist körperlich eingeschränkt. Was man nicht sieht, Larissa hat auch Konzentrationsprobleme. Vor allem das Rechnen fällt ihr schwer. Sie ist deshalb in einer heilpädagogischen Sonderschule. Und dort findet die Sitzung auch statt. Thomas Holzgang richtet seinen Blick auf Larissa.
Larissa, es geht ja heute um dich. Du bist eigentlich die Hauptperson, gell? Ja, wir lassen uns mal überraschen. Es weiss niemand, was rauskommt. Etwas wird rauskommen. Das ist klar, aber das ist auch schön.
Holzgang erklärt Larissa und den übrigen 11 Sitzungsteilnehmern, dass es für jeden Menschen den richtigen Platz auf dieser Welt gebe. Aber nur wer suche, der finde auch. Und Larissa bekommt bei dieser Suche ganz viel Unterstützung.
Ich bin der Roman, ich bin als Jobcoach tätig. Im Moment noch in keiner Beziehung zu Larissa.
Ich bin Nadine, ich bin Tochter von Larissa.
Schön, freut
mich. Und ich bin Beat.
Ich bin ihre Lehrer.
Ich bin Sonja, als Mami von Larissa.
Ich bin der Urs, ich werde der Vater.
Ich bin Anna-Maria, ich bin das Grosse von der Larissa.
Und ich bin der Peter, ich... Ich bin der Gatte von Anna-Maria.
Bei mir ist es weniger kompliziert. Ich bin Marlene, ich bin Schulsozialarbeiterin im HZI.
Gut, besten Dank. Etwas ganz Wichtiges für dieser Zukunftsplanung sind die Stärken, Fähigkeiten, Träume von der Larissa. Wir haben uns schon mal getroffen und aus dem heraus sind Plakate entstanden. Jetzt weiss ich nicht, Larissa, magst du sie vorlesen? Die Plakate hinten. Oder wollen wir abwechseln?
Abwechseln.
Ja. Abwechseln. Also, dann lege ich anfangen.
Thomas Holzgang liest vor, wie Larissa sich selber sieht. Sehr familiär sei sie. Lerne gerne neue Leute kennen. Treffe sich oft mit Freundinnen. Sei selbstständig und unternehmenslustig. Die Teilnehmer der Zukunftsplanung ergänzen.
Verantwortung übernehmen, sei es zum Beispiel für andere oder für jemanden in der Pause oder so.
Fröhlich.
Ehrlich.
Selbst wenn mir etwas nicht passt, oder?
Ja, das kommt noch
gut. Es ist wach.
Es ist ein ressourcenorientierter Ansatz, der nicht auf die Schwächen fokussiert ist, sondern Larissas Stärken in den Vordergrund stellt. Trotzdem dürfen auch Ängste und kritische Fragen geäußert werden.
Ob sie denn wirklich auch 100% noch arbeiten? Also,
sicher.
Ja, weil es doch recht streng ist,
genau.
Schwere Sachen lüpfen.
Genau.
Ich frage mich, was gibt es für Wege, Larissa in die Wirtschaft, also in einen Betrieb zu integrieren? Es braucht Betriebe, die wirklich bereit sind, ein schwäches Mitglied einzubinden.
Dann wird es konkret.
Und zwar sagen wir jetzt einmal, was für Arbeitsgebiete können wir uns überhaupt vorstellen? Mit den Ressourcen, die wir jetzt heute gehört haben. Und wir hoffen, dass wir 4 bis 5 verschiedene Berufe anschauen können. Sprich einmal mit Schnupperlehren. Jetzt, eben, wenn ihr das ein bisschen anschaut, wenn ihr das ein bisschen zusammenwürfelt, das Ganze, sind sehr fokussierte Aussagen auch, die man eigentlich gut auf die Berufe zurückschliessen kann.
Und dann sprudeln die Ideen nur so. Blumenverkäuferin, Kita-Angestellte, Zookassiererin und so weiter. Schnell zeigt sich, dass sich Larissa von allen Vorschlägen am meisten für den Detailhandel interessiert.
Gibt es da irgendetwas, weißt, Larissa, wo du jetzt sagst, das würde ich gerne machen im Verkauf?
In der Migros, in einem Regal.
In der Migros? Gibt es jemanden bei uns, der vielleicht jemanden kennt in der Migros, wo er sagt, hey, ich kenne diese Person, ich glaube, dort komme ich zu einem Schnupperlehrplatz?
Ja, höchstens der Kunde.
Ja. Spielt für dich das eine Rolle, Migros oder Club?
Und dann könnte ich einfach gar nicht kommen.
Nun verlangt Thomas Holzgang von Larissas Vater den Namen der Coop-Angestellten und einen Termin, bis wann er die Person kontaktiert und nach einer Schnuppermöglichkeit gefragt hat. So kommen am Ende 9 ganz konkrete Möglichkeiten zusammen. Viel mehr, als sich Larissa und ihre Eltern erträumt haben.
Wir werden unterstützt und sie wird unterstützt. Und das gibt uns jetzt eine gewisse Sicherheit.
Ich bin mit gewissen Erwartungen auch hierher gekommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin überwältigt. Ich hoffe, dass mich Schulen hier in der Schweiz, Eltern, die Kinder haben, die nun mal ein bisschen Hilfe benötigen, die wissen ja wirklich nicht, wohin.
Wir gehen jetzt eigentlich gestärkter heim, als wir gekommen sind.
Zufriedene Eltern also zum Ende der persönlichen Zukunftsplanung. Doch wie geht es nun weiter? Und warum lässt sich mit diesem Integrationsmodell auch viel Geld sparen? Wir machen die Rechnung. Angenommen, Larissa wird tatsächlich im ersten Arbeitsmarkt eine 2-jährige praktische Ausbildung absolvieren. Dann fallen im Vergleich mit anderen Jugendlichen zusätzliche Kosten an. Denn Larissa und ihr Arbeitgeber brauchen Unterstützung. Vor und während der Ausbildung steht ihnen laut Konzept von Thomas Holzgang ein Jobcoach zur Seite. Dieser steht in Verbindung mit Larissa, Larissas Eltern und dem Arbeitgeber. Er sucht nach geeigneten Arbeitsplätzen, bietet Lernhilfe an und vermittelt im Krisenfall. Und dann braucht Larissa im Unternehmen einen Mentor, der sich für sie Zeit nimmt. Das ist ein Angestellter, der einen Teil seines Arbeitspensums künftig ausschließlich Larissa widmet. Auch diese Kosten übernimmt die IV.
Selbstverständlich wissen wir auch von der IV, dass alle Betriebe leistungsorientiert sind. Und wir möchten dem entgegenhalten, dass wir diesen Mentor quasi finanzieren. Und das kann ein Betrag sein, der monatlich dem Arbeitgeber zugesprochen wird, als Entschädigung quasi für den Mentor.
Thomas Holzgang hat im Rahmen seiner Masterarbeit die Kosten hierfür berechnet. Mentor und Jobcoach über 2 Jahre, das mache 50'000 Franken. Und nun der Vergleich zu einer Ausbildung in einer geschützten Werkstatt. Hier kommt Holzgang, je nach Institution, auf 100'000 bis 300'000 Franken für die 2 Jahre. Denn ein Ausbildungsplatz in einer Institution ist teuer. Unter dem Strich entsteht für die IV also ein Sparpotenzial von 50'000 bis 250'000 Franken, allein während der Ausbildungszeit. Und die Statistik beweist, wer die berufliche Ausbildung bereits im ersten Arbeitsmarkt absolviert, hat größere Chancen, danach dort auch angestellt zu werden. Mit der Folge Lohn statt IV-Rente.
Es kann gut sein, dass vielleicht am Schluss eine halbe Rente nur resultiert, anstatt eine ganze Rente. Das Gute an diesem ist, es hat auch Einfluss auf die Ergänzungsleistung. Das ist wieder ein grosses Sparpotenzial von dem Kanton.
Wie viel könnte also nach der Ausbildung gespart werden, falls Larissa im ersten Arbeitsmarkt eine Stelle findet? Eine Schätzung ist schwierig, da weder klar ist, wie hoch Larissas Arbeitspensum wäre, noch wie stark sich die IV-Rente reduzieren ließe. Auf ein ganzes Arbeitsleben dürfte das aber Millionen von Franken ausmachen, die sonst von allen IV-Versicherten oder Steuerzahlern berappt würden. Zum Schluss stellt sich die Frage, was das Potenzial wäre, wenn die ganze Schweiz nach dem Schweizer Modell funktionieren würde. Laut Bund erhalten in der Schweiz jedes Jahr 2000 junge Menschen neu eine IV-Rente. Wie viele davon sind wirklich nötig? Die Frage bleibt vorerst unbeantwortet. Der Bund schreibt in seiner Vorlage zur neuesten IV-Revision lediglich, das Potenzial sei sehr gross, besonders bei Personen mit leichten bis mittleren Leistungseinschränkungen. Und der Bund habe denn auch schon Interesse am Schweizer Modell bekundet, sagt Berufsberater Thomas Holzgang etwas stolz.
Mein Ziel wäre es wirklich, dass sich das wie so ein Waldbrand so ausbreitet, dass schlussendlich wirklich das auch im Berufswahlprozess der Jugendlichen zum Standard gehört, dass sie das absolvieren. Und das wäre das mein Größtes, ja, für diese Jugendlichen.
Eine Lehrstelle in einem Unternehmen statt einer Ausbildung in einer geschützten Werkstatt. Der Kanton Schwyz macht vor, wie es geht. Andi Löscher hat uns das neue Integrationsprojekt für behinderte Jugendliche vorgestellt. Das war's für heute. Uns gibt's in einer Woche wieder. Gleicher Sender, gleiche Zeit oder rund um die Uhr im Internet unter srf.ch.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.